Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
17 Jahre Berlusconi, dreimal die Wahlen gewonnen, 9 Jahre Premierminister, viele Skandale, viele Prozesse. Aber jetzt hat der italienische Regierungschef Silvio Berlusconi versprochen, zurückzutreten, sobald das EU-Sparpaket verabschiedet ist. Wie endgültig ist dieser Rücktritt? Was bleibt von der Ära Berlusconi? Und wie geht es nun mit Italien weiter? Die Fragen von Urs Sigrist beantwortet Massimo Agostinis, unser Italien-Korrespondent.
Das Tagesgespräch.
Nach 17 Jahren in der Politik will er jetzt also zurücktreten und auch nicht mehr antreten, der Silvio Berlusconi. Wie ist das zu Rom angekommen, in der Bar dort, wo sie Massimo Agostinis den Cappuccino trinken?
Mit grosser Zurückhaltung, weil er ist ja immer noch an der Macht quasi, also er ist noch nicht zurückgetreten, er hat erst einmal angekündigt, er würde das machen und man weiss noch nicht genau, wenn das wirklich real eintreten wird. Darum ist man da eher ein bisschen zurückhaltend.
Und Zeitungen auch ähnlich zurückhalten, wir haben es vorher schon gehört, die Unsicherheit, tritt er jetzt zurück, tritt er nicht zurück, die ist also in Italien gleich noch spürbar.
Die ist stark spürbar und die drückt eigentlich in allen Zeitungen voll durch. Man weiss nicht, wenn der Mann jetzt endlich geht, obwohl das recht dringend wäre.
Und wie hat die Börse, Finanzmärkte reagiert? Das ist ja fast am wichtigsten.
Ja, das ist das Wichtigste und dort ist die Antwort ganz klar. Der Börse lenkt den Rücktritt nicht. Der Zins für italienische Staatsschuld ist heute nochmal massiv offen und ist auf 7% gestiegen. Das ist wahnsinnig. Und die Mailänder Börse ist um 4% abgestürzt. 14 von diesen 40 Titeln von Mailand, die mussten vom Markt genommen werden, weil sie so ins Loch runtergefallen sind.
Der Zins, die 7%, das ist ja so etwas wie ein Politbarometer gewesen in den letzten Wochen und Monaten. Wie eng hat man denn das eigentlich verfolgt?
Das ist jeden Tag eigentlich immer fast der Haupttitel gewesen in den letzten paar Wochen auf allen Zeitungen, ob jetzt für oder gegen Berlusconi. Man hat immer auf die Titel geschaut gehabt und das dürfte wahrscheinlich auch dazu geführt haben, dass der Berlusconi jetzt weg vom Fenster ist, respektive seinen Rücktritt vor der Hand einmal angekündigt hat.
Und wenn wir das jetzt noch ein bisschen weiter spinnen, die Börse, die Reaktion heute, die zeigt eigentlich eben, das langt nicht. Der Silvio Berlusconi muss eigentlich schneller zurücktreten.
Ja, die Börse wollen ganz klar, dass der Silvio Berlusconi sofort geht, nicht erst in 2-3 Wochen, weil man befürchtet, dass er in dieser Zeit die Zeit wieder könnte nutzen für irgendwelche Spiele. Ein mögliches Szenario, das so kreiert worden ist, ist, dass er ja mit dem Sparpaket in beide Kammern gehen muss. Dort wird er sicher Zustimmung finden und eine Befürchtung ist, dass er dann sagt, ah, liebe Leute, ich habe ja wieder zu vertrauen, also bleibe ich doch noch ein bisschen im Amt. Das ist wahrscheinlich nicht sehr real, aber die Befürchtung gibt's.
Also so die Schlusskurve, dass er dann vielleicht am Schluss nach dieser Abstimmung über das EU-Sparpaket gleich noch als so etwas wie der Retter vom Land, von Italien könnte da stehen. Daraus wird es möglicherweise nicht.
Der Druck heute ist so wahnsinnig stark, dass es sogar sein könnte, dass der Berlusconi sehr viel schneller weg vom Fenster ist. Gerade heute hat die Opposition angekündigt, sie würde vorschlagen, dass man jetzt übers Wochenende an dem Stabilitätspakt respektive an dem Sparpaket arbeiten und am Montag in beiden Kammern das Ding verabschieden, sodass der Berlusconi am Montag schon weg vom Fenster kann sein. Ob das auch angenommen wird von der Regierenden, vom regierenden Popolo della Libertà, das ist dort auf einem anderen Papier.
Jetzt haben wir hier einen Mann, Silvio Berlusconi. Er war bekannt als politischer Überlebenskünstler. Er war ein Taktierer. Einer, der seine Stimme während Jahren, wenn es nötig war, mit allen Mitteln inklusive Geld geholt hat. Warum hat es gerade jetzt eigentlich nicht mehr gelangt?
Es ist eigentlich schon immer so gewesen in Italien, dass irgendwann einmal jede Regierung, wenn sie unfähig ist oder nicht mehr weiterkommt, dass sie dann gestürzt ist. Da haben Böstele und Geld nicht mehr gelenkt. Und beim Berlusconi ist es jetzt einfach so, dass die Zeit ist definitiv abgelaufen. In den letzten, man kann sagen, schon vor 2 Jahren hat es eigentlich angefangen, hat er Stück um Stück von seinen Anhängern verloren, auch im Parlament immer mehr, sodass ihm jetzt gestern quasi der Stecker rausgesteckt worden ist.
Würden Sie dann in dem Fall nicht sagen, dass jetzt die Finanzmärkte, der Druck von der Börse her, die riesige Schuldenberg von 1.900 Milliarden, dass der Silvio Berlusconi zu Fall gebracht hat?
Doch, das ist ganz klar das Pünktchen auf dem I gewesen, weil die Kirche, die hat vor 2 Jahren schon angefangen gegen den Berlusconi schiessen wegen seinem Lebenswandel. Die Opposition ist vom ersten Tag an, hat sie schon einen harten Oppositionskurs gefeiert, mehr oder weniger. Danach sind die Unternehmer gekommen, die haben auch schon vor etwa einem Jahr angefangen, Distanz zu demonstrieren gegenüber dem Silvio Berlusconi. Vor einem halben Jahr ist es dort zum definitiven Bruch gekommen. Man hat ihm dort gesagt, geh jetzt endlich, wir brauchen dich nicht mehr, weil du hast es nicht gebracht. Das hat aber alles nicht gelenkt. Und dass es nicht gelenkt hat, hat mit einem ganz einfachen Grund zu tun, nämlich mit dem Wahlgesetz. Der Silvio Berlusconi hat all seine Parlamentarier laut Gesetz dürfen positionieren in den Regionen, wo sie sicher gewählt werden. Und die Parlamentarier, die sind ihm alle dankbar, weil sie, ihr Sitz wird gross vergoldet. Ergo haben sie möglichst lang zu Silvio Berlusconi probiert zu halten, weil sie ihm ja eben, wie gesagt, zu Dank verpflichtet sind.
Das heisst, dass die Klientelwirtschaft der Abgeordneten, die sozusagen persönlich abhängig sind vom Silvio Berlusconi, hat funktioniert. Jetzt zuletzt aber nicht mehr. Das heisst, der Unterschied macht eigentlich den Druck von aussen. Das ist einerseits Börse, Finanzmärkte. Andererseits aber auch ist ja aufgefallen, dass das Duo Merkel-Sarkozy, die haben sich ja eigentlich praktisch lustig gemacht über den Silvio Berlusconi, dass er in Italien gar nicht mehr gemacht hat.
Das dürfte der eine oder der andere innerhalb von der Koalition von Silvio Berlusconi tatsächlich dann dazu gebracht haben, einfach zu sagen, jetzt ist fertig, trotz der Loyalität quasi, die ich müsste haben, lenkt das jetzt. Das ist ein Aspekt. Der andere ist aber auch, man darf nicht unterschätzen, 10-20% der Parlamentarier im italienischen Parlament, die sind per se käuflich. Das heisst, die werden für eine Partei gewählt und sind dann bereit, auch 2-3 Mal zu wechseln innerhalb von einer Periode. Hauptsache die Kasse stimmt oder das Böstchen. Und das Ganze hat jetzt einfach nicht mehr ganz gespielt gehabt, weil sie wissen, Neuwahlen, die sind nicht zu verhindern. Es wird zu Neuwahlen kommen. Ergo muss ich mir jetzt neue Freunde suchen und die sind sicher nicht mehr beim Berlusconi, weil der ist abgehalftert.
Wenn man den Blick von außen noch vervollständigen will, dazu gehört ja auch, Italien ist unter IWF-Kontrolle gestellt worden. Das heisst, Budgetpläne müssen vorgelegt werden, der internationalen Kontrolle, die Ausgaben müssen genehmigt werden. Wie sehr hat auch das eine Rolle gespielt, dass man gemerkt hat, da ist jetzt der Druck von außen wirklich zu groß?
Jede Zeitung und eigentlich alle Kommentatoren haben das immer wieder mit einer gewissen Verbitterung zur Kenntnis genommen, in den Kommentaren das auch immer wieder geschrieben gehabt, dass das eigentlich noch nie passiert sei. Italien, obwohl Italien ja schon seit Jahrzehnten bekannt ist als grosser Schuldner auf der ganzen Welt. Kommentatoren haben auch immer und nicht ganz zu Unrecht auf die Wirtschaft, auf die Realwirtschaft von Italien hingewiesen, die gar nicht so schlecht ist, wie die Märkte jetzt dienen. Aber man hat das müsste dadurch, dass die unter das Kuratel gestellt werden, tatsächlich im Nationalstolz verletzt gewesen.
Gibt es auch Stimmen, die sagen, auf die Wirtschaft kommen wir gerade noch, gibt es auch Stimmen, die sagen, das ist eigentlich so, dass Ausland geschuldet ist?
Man ist allgemein eher froh um den Druck, dass der von aussen jetzt gekommen ist. Natürlich gibt es jetzt noch Anhänger von Silvio Berlusconi, die finden, dass es ungerecht, dass Russland sich so eingemischt hat. Aber der Tenor ist, wenn auch verhalten, aber man findet das eigentlich ganz okay, dass Russland so starken Druck ausgeübt hat.
Macht man auch Vergleich zu Griechenland. Auch dort, wir haben es vorher auch gehört, ist man ja jetzt am Suchen von einer Regierung Italien auf einem ähnlichen Weg. Macht man den Vergleich zu Griechenland?
Man hat lange auf Spanien eigentlich geschaut und hat gesagt, warum schaffen es die? Die haben ja auch sehr viel Streit gehabt. Warum hat es dort der Zapatero geschafft, rein persönlich zurückzutreten zu einem Zeitpunkt, wo er gesehen hat, es ist dringend nötig, dass es zu einem Machtwechsel kommt? Warum hat das der Berlusconi nicht auch schon können? Er hat ja ein Beispiel in Spanien gehabt. Nachdem die Spanier jetzt quasi aus dem Schussfeld gewesen sind, hat man eben Spanien quasi wie als leuchtendes Beispiel genommen und Griechenland im Sinn von, ja, möchten wir eigentlich so weit absinken, bis wir behandelt werden wie Griechenland. Und gestern in einer Diskussionssendung zur Nacht hat es geheissen, wir sind nicht mehr in der A-Klasse, da sind wir früher noch gesehen, wo wir noch beim G7 dabei gewesen sind und bei all den grossen internationalen Organisationen. Dann sind wir in der B-Klasse abgestürzt und jetzt, seit ein paar Tagen, sind wir sogar in der C-Klasse zusammen mit Griechenland.
Das heisst auch zusammengefasst, Gründe für den Rücktritt jetzt von Silvio Berlusconi. Es ist ja eigentlich erstaunlich, dass er nicht gescheitert ist an den Skandal oder an den Sexgeschichten, wo es ja viel davon gegeben hat, auch nicht an den Gerichtsverfahren oder an den Prozess, auch nicht an der Opposition, sondern zuletzt, kann man das so sagen, am Druck von außen.
Das ist definitiv so und das muss eigentlich, dass Italien, die ganze Bevölkerung nachdenklich stimmen, dass die Institutionen respektive die Politik zu schwach ist, hauseigene Probleme im eigenen Haus zu lösen, sondern dass es den Druck von außen braucht.
Wenn wir das Haus Italien wirtschaftlich mal noch anschauen, da liegt ja auch einer der Gründe, warum die Staatsschulden dermassen angestiegen sind, warum es auch so schwierig ist, da einen Teil davon wieder zurückzuzahlen, sind ja die wirtschaftlichen Probleme. Da gibt es Silvio Berlusconi, den ich gelesen habe, hat am Wochenende noch gesagt, was haben da auch Italiener, die Restaurants sind voll, die Flüger sind auch voll, so schlecht geht es uns gar nicht. Hat er da auch recht damit?
Er hat nicht einmal so Unrecht. Und zwar gibt es ein Sprichwort auf Italienisch, das sagt, die Italiener sind reich, der Staat ist aber arm. Und das hat einen wahren Hintergrund, weil die Italiener sind Weltmeister im Steuern hinterziehen. Ich muss sagen, in meinem privaten Umfeld, ich kenne keinen einzigen, der nicht in recht grossem Ausmaß Steuern hinterziehen. Das führt also dazu, dass die Leute persönlich tatsächlich Geld haben. Sie können sich ein Haus leisten, sie können sich Wohnungen kaufen, auch hier im sehr, sehr teuren Rom. Aber im Staat selber liefern sie dann eigentlich viel zu wenig ab, als das, damit er seine Aufgaben kann wahrnehmen kann.
Also auch hier Parallelen zu Griechenland. Auch dort ist ja offensichtlich, dass die Steuern nicht richtig und korrekt eingezogen werden.
Griechenland ist einfach das Ausmaß noch von wahrscheinlich unvorstellbar gigantisch. Da gibt es dann aber doch noch einen gewissen Anstand, dass man sagt, ich tue wenigstens einen Teil deklarieren. In Griechenland ist es so, dass dort gerade breite Bevölkerungsschichten gar nichts gezahlt haben über Jahre und Jahrzehnte.
Eine der Kennzahlen der Wirtschaft ist ja jeweils die Arbeitslosigkeit. Die liegt in Italien bei 8,3%. Das ist gar nicht so schlecht. So richtig schlecht wird es erst, wenn wir anschauen, bei den 15- bis 24-Jährigen, also Jugendarbeitslosigkeit, die geht gegen 30%. Das heisst, zugespitzt Massimo Agostinis, kann man sagen, die Krise trifft vor allem die Jungen.
Die Krise trifft vor allem die Jungen, wo allerdings, muss man sagen, jung sein im italienischen Arbeitsmarkt heisst 15- bis 40-jährig sein. Auch 40-Jährige, 35-Jährige finden keinen Job oder wenn, das ist sehr häufig, dann kriegen sie sogenannte Kokoko-Verträge. Das sind Verträge, die auf ganz kurze Zeit ausgelegt sind, wo kaum Sozialleistungen gezahlt werden. Da wächst also eine Generation an, die heute bis 40 ist, die kaum wird können, wenn sie dann 65 oder 67 in die Pension geht, die kaum wird eine Pension haben. Und das ist eine grosse Gefahr von Italien, weil da wächst eine Generation an, die älter und älter wird, die mehr Leistungen vom Staat wird brauchen, aber als schlechter Konsument dasteht, eben weil die Rente so klein ist.
Die Coco Jobs, wenn ich das richtig gehört habe, sind das die 1'000-Euro-Jobs, von denen hat man ja immer wieder geredet, dass die Jungen einfach 1'000 Euro überkommen und nicht mehr. Und das hat sich dann.
Ja, 1'000 Euro, da wären wir unterdessen schon wieder fast froh. Heute ist das Niveau noch weiter runtergefallen. Es liegt bei 600 bis 700 Euro für einen Fulltime-Job in irgendeinem Callcenter, wo es in Italien sehr viel gibt. Die Situation für die Jungen, man kann es eigentlich fast gar nicht beschreiben, vor allem nicht, wenn man aus der Schweiz kommt, so wenige Kilometer südlich von der Schweiz, dass dort einfach eine Generation anwächst ohne ökonomische Zukunft. Und eine Politik, die es bis jetzt versäumt hat, auch nur irgendetwas zu machen, um die Situation zu verbessern.
Eben, das heisst ja dann im Ökonomendeutsch, der Arbeitsmarkt sei verkrustet. Das ist also tatsächlich ein grosses Problem.
Das ist das zentralste Problem von ganz Italien. Der verkrustete Arbeitsmarkt führt auch dazu, dass die Wirtschaft nicht endlich loslegen kann und anfangen zu produzieren. Weil man muss sich nur vorstellen, wenn ich eine Firma habe mit 15 Angestellten und ich komme in eine Krise rein, in eine finanzielle Krise, ich kriege die 15 Leute fast nicht los. Das heisst, ich muss die irgendwie weiter beschäftigen. Das führt dazu, dass die Unternehmer entweder gehen sie bankrott, oder aber, das machen sie sehr häufig und sehr breit, nicht nur in Süditalien, sondern auch in Norditalien, Sie tun nicht mehr 15 Leute anstellen, sondern höchstens noch 14 mit unbeschränkten Verträgen. Und alle anderen Angestellten, die sie brauchen, die stellen sie eben mit solchen Gokoko-Verträgen an, die ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht höchstens ein Jahr dauern. Dann fallen sie die Leute wieder raus, weil dort sparen sie einen Haufen Geld.
Zweite ganz grosse Klage, Bürokratie, die italienische. Ist das tatsächlich so ein Hinderungsfaktor dafür, dass eben die Wirtschaft wieder besser würde laufen?
Die Bürokratie ist, auch das muss man sagen, wenn man aus der Schweiz kommt, unvorstellbar. Ich kriege zwar sehr schnell eine Mehrwertsteuernummer, das hat man begriffen, aber sobald ich sonstige Bewilligungen brauche für irgendetwas, geht alles Ewigkeiten. Und Ewigkeiten heisst Monate, Halbjahr, ein Jahr für einfachste Sachen. Ich kann in Italien zum Beispiel nicht einfach ein Restaurant aufgehen. Das dauert etwa ein Jahr oder eineinhalb, bis ich die Bewilligung habe. Es kostet wahnsinnig viel Geld. Und solche Nachrichten, die sind natürlich nicht wahnsinnig ermutigend. Das heisst, wenn solche Nachrichten ins Ausland gehen, Investoren, die kommen nicht nach Italien, weil sie wissen, sie treffen dort auf eine monströse Bürokratie und einen völlig verkrusteten Arbeitsmarkt. Ergo machen sie Kurven um Italien, gehen noch jemand anders an. In der globalisierten Welt ist das keine Sache und finden dort viel bessere Bedingungen.
Jetzt ist ja das eigentlich erstaunlich. Der Silvio Berlusconi ist ein Unternehmer, hat selber ein riesiges Vermögen angehäuft, ein riesiges Imperium aufgebaut. Und jetzt höre ich, solche Massnahmen hat er in diesen 17 Jahren Politik nicht zustande gebracht. Also eben Arbeitsmärkte aufbrechen, mehr Liberalisierungen. Hat der Silvio Berlusconi denn das nicht wollen oder hat er das nicht können machen?
Der Silvio Berlusconi hat das zwar alles sehr grossartig versprochen, darum sind wir ihm die Unternehmer jahrelang auch nachgelaufen, aber umgesetzt hat er eigentlich nichts, weil der Silvio Berlusconi, er ist nicht einfach ein Unternehmer, der mit einer tollen Idee kommt und dann ist er durchgekommen mit dieser Idee im März. Sein Instinkt und seine Macht ist auch immer darauf basiert, dass er gewusst hat, mit wem muss er sich zusammentun, wo muss er Geschenke machen, wo muss er Allianzen aufbauen. Und das Geschäftsmodell quasi, wo er für sein Mediaset, Fininvest-Konzern hatte, das hat er auch übertragen in die Politik, wo er sich Freunde geschaffen hat, mit Pöstchen gegeben, mit Geld gegeben, etc. Und das führt halt dazu, dass man nicht plötzlich von heute auf morgen kann sagen, so, und jetzt machen wir reale Politik und jetzt tun wir Entscheid fällen, die dem Land weh machen, weil er hat überall Freunde eingekauft und die hat er alle vor den Kopf müssen stossen. Und das ist in seinem Konzept, gibt's das nicht. Man tut nicht Leute vor den Kopf stossen, weil man ist mit allen irgendwie verbandelt. Das Resultat ist absoluter Stillstand bis zu seinem Sturz von heute, von gestern.
Die Ära Berlusconi, der Sturz heisst, die geht zu Ende. Sie haben jetzt schon ein bisschen angetönt, aber wenn man vielleicht auch noch gesellschaftlich schaut, was bleibt denn von dieser Ära?
Es ist einmal ein Land, wo immer noch sehr, sehr tief gespalten ist. Italien ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg gespalten gewesen in einen kommunistischen Teil und in einen katholischen Teil. Und das hat sich bekämpft bis in alle Ewigkeiten. Allerdings, damals, vor Berlusconi, haben die es immer noch geschafft, hinter den Kulissen ab und zu einmal einen Pakt zu schliessen und irgendetwas Gescheites auf den Schlitten zu kriegen. Der Berlusconi allerdings ist angetreten mit einem mit fast einem Hass gegen alles zusammen, was links ist, sodass er den Graben, den es sowieso schon gegeben hat, in Italien noch massiv vertieft hat, sodass sie im Moment einfach links und rechts kaum fähig sind für irgendeinen Kompromiss. Das heisst, er hat den Graben noch vertieft. Auf der anderen Seite hat er mit seinem Fernsehen ein Frauenbild kreiert, wo quasi eine ganze Generation damit aufgewachsen ist, es lenkt, dass es schön ist, dass ich schön bin und mich auch im Fernsehen oder in irgendeiner Show können darstellen können. Das führt auch dazu, dass viele Mädchen oder junge Frauen gar nicht den Sinn sehen, einen Job zu ergreifen oder etwas zu lernen, sondern sie dienen sich viel mehr als in anderen Ländern aufs Äußere, auf die Schönheit konzentrieren. Und dann ein moralischer Zerfall, wo Berlusconi weitergegangen ist, wo es in Italien nie wahnsinnig stark war. Das ist vielleicht auch Teil von katholischen Ländern. Aber der moralische Zerfall unter Berlusconi, der ist noch weiter vorgegangen, weil er selber eigentlich das Beispiel war. Everything goes, Hauptsache es lenkt ihm und es ist gut für seine Interessen.
Und dass Italien auch in dem Index für die Korruption in diesen 17 Jahren zurückgefallen ist, ist vor dem Hintergrund dann nicht erstaunlich.
überrascht überhaupt nicht. Es gibt seit Jahren ein Gesetz, wo Korruption soll sehr effizient können bekämpfen soll in Italien. Und die Regierung Berlusconi hat es abgelehnt, das Gesetz in Kraft zu setzen.
Wenn wir bei den Negativpunkten bleiben, aus Gefälle Nord-Süd, nehme ich an, aufgrund von der politischen Situation Lega und der Süden hat sich nicht verbessert.
Nein, und das ist aber nicht in erster Linie Silvio Berlusconi seine Schuld, sondern die Lega Nord, die er immer gebraucht hat, um überhaupt zu regieren. Die hat dafür gesorgt, dass die Investitionen vom Staat im Süden massiv zurückgefahren sind. Das wäre also so, wie wenn Westdeutschland beschlossen hat, wir investieren fast nichts mehr in Deutschland. Logischerweise, wenn man so eine ganze Gegend abhängt von der Entwicklung, dass das noch das ganze Land wirtschaftlich runterrisst.
Jetzt haben wir viele sehr kritische Punkte, negative Punkte erwähnt. Gibt es auch Positives nach diesen 17 Jahren?
Ich glaube, er hat etwas geschafft, das einmal ein bisschen unterschätzt wird. Und das ist das ganze Rentensystem von Italien. Wir hören bei uns häufig so der Lockifier, der nach 15 oder 20 Jahren in die Rente gehen kann. Dort hat er nicht überall, aber er hat dort sicher gewisse Pflöcke eingeschlagen, die es europaweit so gar nicht gibt. Zum Beispiel Italien ist das Rentenalter angehängt an die effektive Lebenserwartung der Bevölkerung. Das ist noch nicht in Kraft, aber das fängt in zwei, drei Jahren fängt das an zu greifen. Er hat auch eingeführt, dass nicht mehr das Umlageverfahren, um den komplizierten Ausdruck hier auch noch zu brauchen, zur Anwendung kommt, sondern dass die Leute, wenn sie dann in Pension gehen, das bekommen, was sie real auch eingezahlt haben im Laufe von seinem Arbeitsleben. Das sind ein paar Prozesse im ganzen Rentensystem, wo Italien zum Teil sogar Schrittmacher ist, europaweit. Und das, muss man sagen, ist dank Berlusconi gekommen.
Aber unterm Strich muss man sagen, es bleibt eigentlich wenig.
Unterm Strich bleibt sehr wenig.
Und jetzt, wie geht es weiter?
Das ist eine grosse Unbekannte. Man hat gestern zu oben eigentlich noch gemeint, der Berlusconi würde jetzt noch zwei, drei Wochen im Amt bleiben, bis die beiden Parlamente die Sparpakete verabschiedet haben. Es ist jetzt gerade vor einer Stunde etwa reingekommen, dass ich sehe jetzt gerade, etwa am 4 soll dann da etwas rauskommen, das, weil die Opposition hat beschlossen, sie möchte übers Wochenende schwer daran arbeiten und am Montag das Ganze verabschieden in beiden Kammern, sodass der Berlusconi am Montag schon heimgeschickt werden kann.
Das heisst, es könnte möglicherweise schneller gehen, bis dann der Rücktritt tatsächlich definitiv ist. Aber wie ist denn die Einschätzung? Ist denn mit dem Rücktritt tatsächlich schon viel passiert?
Die Arbeit fängt eigentlich erst an. Das, was man dann hier verabschiedet, die Sparpakete, die sind ja von der Europäischen Union diktiert. Das sind zum Teil heftige Sachen, die heftigsten Protest wird hervorrufen. Und wenn man jetzt sich vorstellt, es gibt vielleicht eine Übergangsregierung, es wird Neuwahlen geben und bei diesen Neuwahlen dürft, das sagen alle Umfragen, die Linke gewinnen. Nach diesen drei Jahren Desaster von Berlusconi überrascht das nicht so. Aber die Linke ist jetzt nicht einfach eine kompakte Gruppierung, eine kompakte Koalition, die mehr oder weniger am gleichen Strick reisst, sondern sie ist wahnsinnig zerstritten untereinander. Es gibt dann auch noch ein Wahlgesetz, das noch da in Kraft ist, wo dazu führt, dass die Linke vermutlich gar nicht so stark wird können sein. Das heisst, wenn man das alles zusammennimmt, da wird die Linke vermutlich an die Macht kommen, gar nicht so stark, aber massive, grosse Probleme muss angehen, wo nicht das Beste loslassen hoffen für Italien und schon gar nicht schnelle Lösungen.
Zum Schluss, was sagt eigentlich Ihre Barmann, der Barista, zu der Zukunft von Italien? Schüttelt er den Kopf und macht den nächsten Kaffee?
Ja, schüttelt ungefähr den Kopf. Also ich habe ihn gestern gefragt und dann hat er gesagt, ja, weißt du, machen wir einfach einen neuen. Das ist wie mit dem Papst. Da stirbt einer, gibt es einen neuen und es ändert sich nichts.
Massimo Agostinis, besten Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.